Herzlich willkommen zu Pfeffer und Salz, der Podcast für alle, die verstehen wollen, warum Börsen reagieren, mit Markus Pfeffer und Thomas Guntermann. So, mein lieber Markus, herzlich willkommen. Es ist der 6. Mai, es ist 16.15 Uhr. Wir sitzen, wie schon bei unserer Pilotfolge, in der Kölner Innenstadt. Seit Corona scheint nahezu hier unablässig die Sonne. Ich weiß nicht, wie ich es deuten soll. Auf jeden Fall herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist zu unserer zweiten Ausgabe von Pfeffer und Salz.
Danke für die Einladung.
Und meine erste Frage, auf die wir uns ja geeinigt haben, heißt wie dieser Podcast. Wir haben jetzt seit unserer Pilotfolge 14 Tage ins Land ziehen lassen. Warum haben die Börsen in dieser Zeit reagiert?
Ja, wir haben im Prinzip eine Seitwärtsbewegung, wobei es zwei Tage gab, die schon eine deutlichere Bewegung mit sich brachten. Das war einmal letzte Woche, wo dann die Nachricht kam, dass der amerikanische Präsident jetzt wieder neue Strafzölle erwägt gegen China.
Und die hat die Geschichte nicht schon ausgestanden?
Ja, ja.
Wir haben darüber gesprochen und du hattest doch damals, also längst vor Corona, zu mir gesagt, Thomas, ich glaube, da ist das Schlimmste vom Tisch, die haben sich geeinigt, das weiß ich noch. Ist aber jetzt wird die Zeit wieder zurückgedreht.
Ja gut, man muss natürlich sehen, also ja, erstmal, es war so, der Phase 1, die wurde ja gemacht, de facto damit erstmal die Probleme behoben, die Trump selbst verursacht hatte, aber es war erstmal ein Deal gemacht, da haben ja auch alle aufgeatmet, die Kapitalmärkte haben entsprechend reagiert. Und die Überlegung, als wir damals sprachen, für mich das so der erste Befreiungsschlag war, gingen wir auch davon aus, dass das alles taktisch ist vom Trump. Natürlich ist alles taktisch bei Trump, aber dass er halt rechtzeitig vor der Wahl, die er jetzt hier in diesem Jahr November ist, einen Deal mit China hinbekommt, um möglichst dann ab dem Januar Ruhe an der konjunkturellen Front zu bekommen. Mit der Überlegung, dass circa ein halbes Jahr braucht es, bis das dann eben positive konjunkturelle Zahlen entstehen. Insofern er dann in dieser Vorwahlzeit von der Konjunkturseite kein Störfeuer bekommt und dann sich dann mit aller Vehemenz in den Wahlkampf stürzen wird. Das hat ja auch im Januar noch ganz gut so geklappt. Corona war weit entfernt. Aber was man jetzt deutlich merkt, ist, dass gerade jetzt die aktuellen Umfrageergebnisse ja ihn das mittlerweile auch im Hintertreffen sehen. Es scheint da jetzt doch so ein wenig Panik aufzukommen. Es geht also jetzt darum, wir müssen den Verursacher von Covid-19 jetzt identifizieren. Das ist jetzt China. Und China-Bashing ist angesagt. Und das erleben wir jetzt. Es kann durchaus sein, weil wir hatten eigentlich auch damit erst gerechnet, dass er auch wieder diese Politik des starken Mannes stärker forcieren wird, wenn denn dann wir irgendwo im Juni, Juli sind, weil dann mögliche Auswirkungen auf die Konjunktur halt eben zeitlich so begrenzt, also zeitlich sich nicht mehr niederschlagen werden vor den Wahlen. Insofern sind wir davon ausgegangen, dass auch diese ganze Thematik in Bezug auf die Europäische Union und die Diskussionen, die entsprechend da waren, dass das alles erst noch kommen würde. Jetzt, wo im Prinzip durch Corona wir den konjunkturellen Effekt bekommen haben, der als große Überraschung kam, ist er jetzt oder fühlt er sich wohl im Hintertreffen und deswegen wird diese neue Baustelle wieder aufgemacht. Es kann also durchaus sein, dass wir in der nächsten Zeit noch verstärkt Trump jetzt wieder im Porzellanladen sehen werden, wo mit allen möglichen Themenbereichen er versucht, es wieder Profil zu gewinnen, was er im Moment mit der Bewältigung der Krise in Amerika bezüglich des Covid-19 halt verloren hat, das Profil.
Wobei heute habe ich wahrgenommen, dass einer seiner Berater schon auch gesagt hat, dass es noch keine Beweise, also dass es keine Beweise dafür gäbe, dass das Virus aus einem chinesischen Labor stamme. Das haben ja auch, sagen wir, Virologen hier in Europa schon mehrfach gesagt, dass sie keinerlei Indizien dafür haben. Will sagen, seine seine Front bröckelt offensichtlich da auch schon ein wenig. Und er hat sich natürlich dadurch auch schon unglaubwürdig gemacht. Ähnlich übrigens ja wie in England auch. Handelsblatt schreibt heute, dass England die Covid-19-Krise mit über 30.000 Toten, Stand heute 6.5., überhaupt nicht in den Griff bekommt. Und dass Premier Boris Johnson die Sache erst ernst genommen habe, seit er selber auf der Intensivstation gelegen hätte. Also die Geschichte, was das angeht bei Trump und China, jetzt sind wir doch, wir beiden eigentlich der Ansicht, du hast es auch mir gegenüber mehrfach schon gesagt, wenn wir telefoniert haben, wie wenig ernst du das inzwischen nehmen kannst, was Trump sagt. Was sagen denn die Börsen dazu? Nehmen die das oder müssen die Börsen das ernst nehmen, obwohl sie vielleicht Trump als Person gar nicht mehr so ernst nehmen?
Ja, also ich glaube, sie nehmen ihn schon ernst. Also das haben wir ja auch gesehen. Also als diese Nachrichten rauskamen, reagierte der Markt also extrem stark. Das hat sich dann wieder relativ zügig einnivelliert, weil eben letztendlich als Entschuldigung auch diese Profilgewinnungssituation es ist. Das heißt, man nimmt es nicht unbedingt für ernst, dass jetzt wirklich im Vorfeld auch der Wahlen und auch vor allen Dingen in der aktuellen konjunkturellen Situation da jetzt Trump eine neue Baustelle wieder aufmacht. Das ist also wahrscheinlich alles jetzt verbal und Versuch eines Profilaufbaus, der große, starke Führer, hinter dem sich alle scharen. Im Prinzip das, was er jetzt hier durch seine Corona-Bewältigungspolitik erstmal verloren hat. Insofern, die Börsen haben es sehr ernst genommen, aber sie haben es auch schon wieder entschuldigt. Mhm. Aber es ist so ein Damoklesschwert, was eigentlich die Marktteilnehmer schon wieder ad acta gelegt hatten, zumindest mal bis zu den Wahlen. Das ist jetzt wieder aufgetaucht. Also man muss sich mit beschäftigen, man muss darauf achten, man sollte es nicht übergewichten.
Eine andere Meldung war, dass Warren Buffett wenig gekauft hat. Also man interpretiert das so, dass er noch größere Abstürze auf dem Markt erwartet. Wie siehst du das?
Ja, ich meine, er hat ja mit seiner Investition in die Fluglinien jetzt wirklich starke Verluste leiden müssen. Er sitzt auf sehr viel Cash. Er ist sehr, sehr skeptisch. Man muss das auch ein wenig aus der amerikanischen Konjunktursituation im Moment jetzt dann auch interpretieren. Die Amerikaner sind hinter uns in der Bewältigung der Covid-19-Pandemie. Mhm. Im Moment jetzt hier in Europa erleben wir ja ein Aufblühen von Hoffnungen, so als wenn alles schon längst jetzt hinter uns liegen würde. Jetzt kam heute auch die Nachricht, dass jetzt auch alle Geschäfte wieder ohne Begrenzung aufmachen dürfen. Also wir bewegen uns jetzt momentan in ein sehr entspanntes Muster hinein. Das fehlt in Amerika noch. Das fehlt noch.
Übrigens etwas, was du zu mir öfter gesagt hast, schon ganz am Anfang, als wir telefoniert haben zur der Corona-Krise, wo du gesagt hast, wir müssen jetzt die Backen zusammenkneifen, dass diese Krise ist beherrschbar, das zeigt China. Tatsächlich ist das, wenn man jetzt Stand heute, wir schreiben den 6. Mai, ist das so eingetreten?
Ja, es ist so eingetreten. Wir haben ja auch von Anfang an das von den Zahlenmaterial, von der Statistik sehr eng verfolgt, sodass man da die abnehmende Dynamik schon sehen konnte, was ja auch an den Kapitalmärkten gespielt wurde. Ich finde es interessant im Moment, wenn man die ganzen Kommentare hört und auch die politischen Äußerungen, dass der Erfolg jetzt aus dieser im Moment aktuell zeitlich beschränkten Bewältigung der Covid-19 jetzt sehr viele Väter hat. Das ist interessant zu sehen. Es sei aber auch noch mal erwähnt, gerade die Virologen, die Epidemiologen legen sehr viel Wert darauf, dass es eine zweite Welle geben kann, auch wenn die Wahrscheinlichkeit im breiten Teil der Bevölkerung jetzt immer weniger und immer geringer gesehen wird. Aber es bleibt ein Damoklesschwert. Wir müssen das im Hinterkopf halten. Wir haben stark abnehmende neuinfizierten Zahlen. Das ist toll, keine Frage. Aber das bedeutet auch, solange wir nicht auf Null sind, erleben wir noch eine weitere schleichende Durchseuchung in der Bevölkerung. Und das bedeutet, dass mit dieser stark begrenzten Lokalität, die wir hatten, als es bei uns ausbrach, Thema Heinsberg, wir bei einer möglichen zweiten Welle, wenn die zum Beispiel insofern wir wirklich diese Zyklizität, diese Saisonalität sehen bei dem Virus, dann irgendwo in dem dritten, vierten Quartal auf uns zukommt, dann auf einer wesentlich breiteren Basis aufsetzen würden. Und ich glaube, das ist auch das, was den Virologen so extrem viel Angst macht, dass wenn denn dann das nochmals ausbrechen sollte, es wahrscheinlich wesentlich problematischer sein wird, das zu beherrschen, weil wir eben nicht nur ein oder zwei Ausbruchsorte haben werden, sondern es direkt wesentlich breiter sein wird. Also im Augenblick ist das toll. Wir sollten das genießen. Wir sollten uns daran erfreuen. Wir sollten weiter vorsichtig bleiben. Aber wir sollten Gottes Willen nicht vergessen, dass das durchaus auch nochmal wirklich eine zweite Welle geben kann, die dann auch durchaus problematischer sein kann in der Bewältigung.
Mhm. Wobei Heinsberg war ja interessant, am Dienstagabend hat ja Professor Streeck, Virologe an der Uniklinik in Bonn, seine Heinsberg-Studie, die große jetzt das Ergebnis vorgestellt. Und die Zahlen waren ja dann doch schon sehr überraschend, dass selbst Klaus Kleber im Heute-Journal mitunter sprachlos war, als er erfuhr, dass selbst im familiären Raum nur 15% Wahrscheinlichkeit für eine Ansteckung gibt. Und dessen Berechnungen von Professor Streeck sagen ja auch, dass wir bei 1,8, glaube ich, Millionen Infizierten schon liegen müssten. Also wir können es alle nicht beurteilen, weil wir nicht Virologen sind. Und Virologen sind Wissenschaftler, hochspezialisiert, hochkompetente Leute. Wir müssen hören, was die sagen. Wir müssen aber auch verstehen, dass die als Wissenschaftler natürlich extrem präzise und extrem versuchen, genau zu sein. Und vielleicht liegt die Wahrheit der Interpretation in der Mitte und damit auch bei der Politik. Und vielleicht ist der Weg, den wir gerade einschlagen, einer, der uns vielleicht bis zum Jahresende, bis wir einen Impfstoff oder bessere Medikamente haben, begleiten wird. Aber ich glaube, damit können wir leben. Also hier mit dem Blick auf die Straße. Es ist nicht mehr so wie sonntags morgens um vier, wie es jetzt lange Wochen war, als ich hier alleine gesessen habe. Jetzt ist wieder belebt, es sind Menschen da mit Masken, sie passen auf. Von daher
ist das... Heute Morgen auf dem Weg ins Büro habe ich meinen ersten Stau gehabt.
Ja, genau.
Ich war begeistert.
Es ging mir auch so. Ja, es ist so. Es gab noch ein anderes Thema, das nahelegt, dass Börsen reagieren konnten. Es gab ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das, wenn ich das richtig deute, ich bin natürlich kein Jurist, aber mit klaren Worten schon in Richtung EZB, also der Europäischen Zentralbank, gesagt hat, dass das, was sie dort getan haben, schlechterdings, Zitat, nicht nachvollziehbar sei und sie ihrer Sorgfaltspflicht nicht nachgekommen seien, was die Überprüfung der Konsequenzen angeht, also quasi neues Geld in den Markt zu pumpen. Mhm. Wie hast du das aufgenommen?
Ja, also das war gestern wirklich, das war wirklich überraschend. Auch die erste Reaktion am Markt, die war wesentlich stärker als Trump mit seinen Aussagen zu eventuellen neuen Strafzöllen. Ich meine, man muss sich das vor Augen führen. Das Urteil des EuGH 2018, was getroffen wurde, wurde gestern vom Bundesverfassungsgericht als willkürlich bezeichnet.
Also Das ist schon heftig.
Das ist, man muss am Anfang aber auch direkt mal dazu erwähnen, also es wird jetzt nichts groß passieren. Das ist jetzt erstmal die erste Aussage. Ja. Es ist ja jetzt gestern auch gesagt worden, dass 3 Monate Zeit jetzt bestehen, in denen man die Verhältnismäßigkeit seitens der EZB für die getroffene Entscheidung jetzt darlegen werden soll. Und davon gehe ich aus, dass das auch kein Problem sein wird. Also es wird jetzt keinen Ad-hoc-Effekt geben auf irgendwelche Aufkaufprogramme etc. Aber so war ja gestern schon und auch heute in der Presse die entsprechenden Äußerungen gewesen. Aber es gab gestern schon eine Komponente, die ich heute in den Pressemitteilungen etc. so ein bisschen vermisst habe. Denn es wurde darauf verwiesen, dass wir keinen grundsätzlichen Verstoß haben gegen diese Thematik der verdeckten Staatsfinanzierung, weil eben bis dato die EZB bei diesem Programm, was ja jetzt seit 2015 läuft und wir von wirklich vielen, vielen Milliarden sprechen, in dem Aufkaufverhältnis der Staatsanleihen der einzelnen Staaten immer einen festen Schlüssel befolgt hat, nämlich entsprechend jetzt hier der Größe der einzelnen Volkswirtschaften und der Bevölkerungsanzahl und eben auch eine gewisse Grenze von den frei zur Verfügung stehenden Anleihen nicht überschritten hatte. Also es gab eine gewisse Regel und eine Routine, Und insofern dieser Kapitalschlüssel und auch jetzt hier diese Begrenzung in den Aufkauf, dementsprechend kein grundsätzlicher Verstoß entstanden ist. Aber das bedeutet gleichzeitig, und das ist das, was die Tragweite auch ist, damit ist auch eine Benchmark gelegt. Denn wir müssen im Hinterkopf halten, das aktuelle Programm, was die EZB jetzt nochmal obendrauf gelegt hat wegen Covid-19, nämlich diese 750 Milliarden Euro aufzukaufen, dabei ist schon gesagt worden seitens der EZB, weil mit den bisherigen Aufkäufen man bereits an diese selbstgesetzten Grenzen gestoßen ist, dass bei diesem aktuellen neuen Programm man unter Umständen auch diese Grenzen überschreitet. Und damit haben wir jetzt gestern seitens des Bundesverfassungsgerichts eine ganz klare Maßgabe bekommen. Solange besteht keine verdeckte Staatsfinanzierung, solange eben auch diese Regelgebundenheit der Entscheidungen vorliegt. Und das hat die EZB mit dem im Prinzip aktuellen Programm zumindest mal in Aussicht gestellt, dass das passieren könnte.
Jetzt, wir haben ja bei der Pilotfolge, als wir über Eurobonds gesprochen haben, wo wir gleich auch nochmal drauf zurückkommen möchten, ja auch am Rande darüber gesprochen, was die Notenbanken tun, dass das, wir haben über Mario Draghi gesprochen, whatever it takes. Jetzt ist es ja so, dass diese Geldpolitik, die sie verfolgen, das ist ja, also war Stand jetzt immer so, das Mittel, was ja Notenbanken haben, um bei Krisen zu reagieren, richtig? Und jetzt sagt das Bundesverfassungsgericht der Europäischen Zentralbank so nicht. Also ist das A, nicht auch sowas wie Majestätsbeleidigung, weil das ist ja, die EZB ist ja, wenn ich richtig informiert bin, eine Institution der EU, richtig?
Das ist richtig, aber was du jetzt gerade meinst mit Majestätsbeleidigung, ich würde das eher mal dahingehend, man muss sich mal noch mal kurz vor Augen führen. Es gab damals ja von Gauweiler die Klage vor dem Bundesverfassungsgericht wegen dieser Aufkaufssituation von Staatsanleihen seitens der EZB und weil eben immer dieser Verdacht war, dass damit eine verdeckte Staatsfinanzierung erfolgt. Diese Urangst, die wir in Deutschland jetzt hier haben. Deswegen wurde geklagt und deswegen wurde dann aber auch vom Bundesverfassungsgericht diese Klage weitergereicht an den Europäischen Gerichtshof. Und dieser hat in 2018 entschieden und hat gesagt, es ist kein Problem, es ist keine verdeckte Staatsfinanzierung. Und jetzt kommt gestern diese erneute Aussage des Bundesverfassungsgerichts. Da ist der Punkt, wo das Ganze halt eben sehr, sehr interessant wird.
Und du sagst, es gibt keine direkten Auswirkungen, aber was sagt uns dieses Urteil? Die Reaktionen, was ich jetzt medial wahrgenommen habe, waren durchaus unterschiedlich. Friedrich Merz, der lange Zeit geschwiegen hat in der Corona-Krise, hat gesagt, ist eine Epoche, mal ein Geschichts zu machen, also wird Geschichte schreiben, dieses Urteil. Wieder andere halten das für absurd und Wie schätzt du es ein?
Ja, man muss ja, ich habe es heute Morgen auch von Herrn Merz gelesen, schön mal wieder was zu hören von ihm, weil er wirklich in der letzten Zeit ja gar nichts mehr gesagt hatte und man auch nichts mehr gehört hat von ihm. Aber was ist Worst-Case-Szenario? Worst-Case-Szenario, also weil in den nächsten 3 Monaten nicht reagiert wird oder eben aus Sicht des Bundesverfassungsgerichts nicht adäquat reagiert wird, ist das Worst-Case-Szenario, dass die Bundesbank keine Anleihen mehr aufkaufen darf. Nochmal kurz zum Rekapitulieren. Die Aufkaufstrategie der EZB wird so umgesetzt, dass eben in den entsprechenden Quoten zum Beispiel deutsche Staatsanleihen durch jetzt hier die Bundesbank aufgekauft werden. Die Bundesbank kauft keine italienischen Staatsanleihen oder französische auf, sondern die Bundesbank kauft deutsche auf. Wenn also wirklich es so weit kommen sollte, wovon ich nicht ausgehe, Eintrittswahrscheinlichkeit unter 1%, dass jetzt hier die Bundesbank jetzt nicht mehr kaufen dürfte, dann würden einfach nur keine deutschen Staatsanleihen mehr gekauft. Die EZB würde weiterhin italienische Staatsanleihen kaufen und spanische und französische und. Also das Worst-Case-Szenario, wie gesagt, was nicht eintreten wird, meine feste Überzeugung, würde sich in Anführungsstrichen begrenzt auf deutsche Staatsanleihen auswirken. Vielleicht wäre da mit leichten Renditesteigerungen zu rechnen, aber wie gesagt, das tritt nicht ein. Tritt nicht ein. Aber auf jeden Fall ist diese gestrige Entscheidung führt auch noch mal zu einer weiteren Sensibilität. Und ich gehe mal auch davon aus, mit diesem Verweis, dass die Verhältnismäßigkeit jetzt hier hergestellt werden wird und wir keinen grundlegenden Verstoß haben, weil sich an die Regeln gehalten wurde, das wird natürlich Folgeklagen nach sich ziehen. Denn, wie gesagt, neben diesem bereits bestehenden Programm, das sei auch noch mal kurz erwähnt, 2015 wurde begonnen mit 80 Milliarden pro Monat. Pro Monat. Im Laufe der Zeit wurde das dann immer stärker abgeschmolzen. Es lief dann in 2018 im Dezember aus. Dort stoppte man das Ganze in der Hoffnung, damit auch diesen Effekt beenden zu können. Und es wurde im letzten Jahr als letzte Amtshandlung von Draghi wieder aufgelebt. Da begann man wieder mit 20 Milliarden pro Monat zu kaufen. Dann kam jetzt hier Corona, ein Sonderpaket 750 Milliarden auf dieses bestehende Programm obendrauf. Und auch das wurde nochmals getoppt mit weiteren 120 Milliarden für Unternehmensanleihen. Also wir haben nochmal gigantische Summen, die jetzt nochmals neu investiert werden, bei schon jetzt relativ eng sein an diesen Grenzen. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass wir diese 30% da überschreiten. Und insofern wird es Folgeklagen geben. Da bin ich mir ganz sicher. Ich wäre überrascht, wenn jetzt der Herr Gauweiler nicht noch einmal neu klagen würde für dieses gestern explizit herausgelassene Programm von den 750 Milliarden. Das geht weiter.
Warum klagt der Herr Gauweiler? Unter anderem Olaf Henkel war ja auch dabei. Warum klagen die?
Gut, es ist das, was wir beim letzten Mal schon auch mit diesem Thema Corona-Bonds und Euro-Bonds ansprachen. Es geht einfach darum, dass wir, als der Euro ins Leben gerufen wurde, war ja klar, dass wir in Europa bezüglich der volkswirtschaftlichen Stärke ein sehr, sehr heterogenes Bild haben. Und damals ging man eben hin und hatte auch diese sogenannten Maastricht-Kriterien definiert, damit eben die mangelnde politische Durchschlag, weil man die politische Bündnis ja noch gar nicht hatte, man hat ja den zweiten vor dem ersten Schritt gemacht, ging man hin und sagte, okay, in Zukunft werden alle Staaten nicht mehr wie 3% Haushaltsdefizit haben und sie werden ihre Gesamtverschuldung in Form des BIPs nicht mehr als 60% haben. Das war der damalige fromme Wunsch. Hat keiner erreicht. Deutschland schon, mittlerweile wieder, aber das ist de facto so konnte nie erreicht werden. Selbst Frankreich ist konsequent immer über den 3% gewesen. Also diese Maastricht-Kriterien konnten nie erfüllt werden. Das, was man sozusagen versuchte, als Stabilitätskriterium zu organisieren und aufzustellen, um eben diese mangelnde politische Integration hinzubekommen, hat man nie umsetzen können. Und da kommt auch diese Urangst heraus, gerade aus der deutschen Sicht. Und dieser dauernde Verdacht, dass letztendlich eine Institution wie die EZB mit ihrer aktuellen Strategie letztendlich nur eine verdeckte Staatsfinanzierung macht. Und das ist natürlich nicht, es ist ein sehr, sehr angenehmer Nebeneffekt. Wir werden ja auch gleich nochmal darauf zu sprechen kommen. Aber um das schon mal vorwegzugreifen, wenn die EZB nicht Staatsanleihen gekauft hätte und sie auch nicht weiter kaufen würde, hätten wir ein ganz, ganz anderes Zinsniveau in der Eurozone. Und bevor es umgesetzt wurde, damals die Entscheidung auch vor der Welttext 2012, Mario Draghi damals in London, da waren wir in Italien bei 8% bei den 10-Jährigen. Wir sind jetzt bei 1,8%. Wenn die EZB aufhören würde zu kaufen, würden sehr schnell, es fällt ja dann ein großer Nachfrager weg. Es ist ein blinder Käufer, der sitzt am Markt und kauft einfach alles auf, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist. Und wenn der weg ist, werden relativ zügig die Renditen steigen. Wir bekommen in Europa, ich greife es so ein wenig vor, aber wir bekommen in Europa diese steigende Staatsverschuldung, erst recht unter diesem Aspekt, den wir in diesem Jahr mit Covid-19 erleben, bekommen wir in Anführungsstrichen nur in den Griff, weil die Zinsen, die die Staaten auf diese Schulden zahlen müssen, relativ überschaubar sind. Die sind überschaubar, weil die EZB da mit dem Aufkauf der Staatsanleihen dafür sorgt, indirekt, dass diese Renditen tief bleiben. Deswegen ist das gestrige Urteil erstmal ohne eine direkte Konsequenz, aber sie deutet sehr stark darauf hin, dass wir eine zunehmende Sensibilität auf diesem Thema haben werden.
Jetzt hast du ja große Worte gelassen ausgedrückt. Also ich interpretiere dich jetzt mal so, dass die ganze EU ist wirtschaftlich, so wie es jetzt läuft, ein Desaster. Ein politisches Desaster, verantwortlich. Also das scheint mir jetzt nicht besonders solide und fundiert, diese Geschichte. Und jetzt treiben wir es mit Corona noch eine Runde weiter, hast du gerade auch gesagt. Das klingt ja jetzt alles mal gar nicht so zuversichtlich.
Ja, es ist also eine wirtschaftliche Herausforderung, keine Frage. Vielleicht gehen wir noch mal gerade so einen kurzen Schritt zurück, weil in unserem letzten Gespräch und auch in allen Gesprächen, auch was man immer wieder hört, ist Deutschland oder wird Deutschland ja sehr oft auch dieser Lehrmeisterstatus dann da vorgeworfen.
Typisch deutsch, ja.
Und das muss man auch mal etwas differenzierter betrachten. Wenn man gerade noch mal, wir hatten ja beim letzten Mal gesagt, dass im Prinzip mit der Euro-Einführung wir auf der Verschuldungsseite für die Südländer einen enormen Vorteil hatten, weil sie sich halt eben zu günstigeren Zinsen refinanzieren konnten, weil ja dieser Malus aus den Währungsschwankungen in Form eines Zinsaufschlags wegfiel. Wir hatten letztens ja auch gesagt, das wurde relativ zügig verfrühstückt. Und interessant ist, dass wir mit 2008, als dann die große Krise losging, ausgehend vom amerikanischen Immobilienmarkt, dass dann letztendlich Deutschland so gut da stand. Und im Prinzip ist Deutschland der Gewinner der gesamten Euro-Krise. Man muss sich das nochmal vor Augen führen. Hätten wir den Euro nicht und hätten wir die EZB nicht, wäre Deutschland in 2008 nicht in den Genuss, in Anführungsstrichen, gekommen von so tiefen Zinsen und von einer so günstigen Währung. Wir hätten den Effekt gehabt, den die Schweizer erleben mussten. Hätten wir den Euro nicht gehabt, wäre wahrscheinlich die D-Mark durch die Decke gegangen bei dieser damaligen Situation. Und wir wären auch nicht von den Zinsen, die Deutsche Bundesbank hätte auch die Zinsen nicht so gesenkt. Also Deutschland ist der wirkliche Profiteur, weil durch die EZB und durch die Problematik der Südeuropäer sind wir in einen Genuss gekommen von einem sehr, sehr, sagen wir mal, schwachen Euro, der unsere Exportsituation nochmal deutlich unterstützt hat. Und wir sind in den Genuss gekommen von sehr, sehr günstigen Zinsen. Hm. Beides Effekte, die man nicht unterschätzen darf. Und deswegen ist es halt interessant. Das hat ja auch eine Folgewirkung gehabt, denn die deutsche Haushaltsplanung oder die Haushaltsplanung der deutschen Regierung geht ja immer auf mehrere Jahre und rechnet dann ja auch mit einem gewissen Schuldzinsenmenge. Und diese Schuldzinsen mussten nicht gezahlt werden nach 2008, weil eben, und vor allem nach der Staatsschuldenkrise, weil eben die EZB dafür sorgte, auch mit ihrer dann später einsetzenden Aufkaufpolitik der Staatsanleihen, dass wir uns mega günstig refinanzieren konnten. Daraus resultierte ein enormer Zinseinsparungseffekt für Deutschland. Das liegt irgendwo um die 150, 160 Milliarden Euro. Es bedeutet, dass wir eigentlich keine schwarze Null gehabt hätten, sondern satte Pluszahlen. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier nicht eingetreten ist, weil man das wahrscheinlich überhaupt nicht mehr hätte verbalisieren können gegenüber den anderen Staaten in der Eurozone. Aber die von uns immer wieder so nach vorne wie ein Mantra getragene schwarze Null als großer Erfolg ist eigentlich sehr zweifelhaft, weil wir eigentlich wesentlich mehr Geld eingespart haben, als es geplant war und wir eigentlich einen wesentlich stärkeren Haushaltsüberschuss hätten haben müssen. Die Tatsache, dass wir ihn nicht gehabt haben, deutet vielmehr darauf hin, dass wir mit dem dann von uns jetzt wie Manna zugeflossenen Extrageld, so wie damals in 99 für die Südländer mit der Verschuldung in Euro, dass wir dieses Manna von Himmel, was Deutschland jetzt bekam, ebenfalls sehr, sehr verfrühstückt haben. Im Prinzip ist das, was wir nach 2012 erlebt haben, trotz der schwarzen Null, auch nichts anderes als das, was wir von den Südeuropäern erlebt haben. Wir vollziehen es nur mit einem gewissen Timelag. Und deswegen ist Deutschland mit Sicherheit nicht der Musterschüler. Und deswegen ist auch diese schwarze Null nicht überzuinterpretieren.
Und mit dieser deprimierenden Erkenntnis, Markus, würde ich vorschlagen, es ist passiert, beenden wir diese erste Folge unseres Podcasts, warum die Börsen reagieren. Wir machen auch noch weiter. Es ist natürlich passiert, was immer passiert, wenn wir beide uns unterhalten. Die Zeit fliegt und jetzt haben wir natürlich mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts ein relativ großes Thema noch gehabt. Mein Vorschlag ist, wir machen hier mal einen Punkt und sprechen uns dann später wieder, wir wollen noch einen Nachtrag machen zu den Eurobonds. Das machen wir. Und wir wollen uns noch ein wenig intensiver unterhalten über die Zentralbanken und die EZB und die Notenbanken. Ich sage erstmal vielen lieben Dank bis hierhin und auf bald.
Bis dann.
Das war Pfeffer und Salz, der Podcast für alle, die verstehen wollen, warum Börsen reagieren. Mit Markus Pfeffer und Thomas Guntermann.